ESB ruft und alle kommen sie und...
Trend, es nutzen immer mehr die künstliche Intelligenz, auch die Vereine. Mittlerweile kommt man aus der Pilotierungsphase endlich mal raus und macht wirklich echte Use Cases.
Also für mich ist Uli Hoeneß ein Fußballphilosoph und ihm das Wort zu geben und eine Stunde Interview, man muss ja sagen, eben mit jemandem, der auf Augenhöhe da auch die Themen des Sportbusiness mit ihm besprochen hat.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin ihr Lieben, und zwar diesmal aus München. Es ist Kongresszeit, es ist der ESB-Kongress, und zwar Sportmarke Medien Teil 2. Teil 1 fand im letzten Jahr schon statt und hat großen Erfolg gefeiert, und jetzt haben die Verantwortlichen sich dann mit Teil 2 hier wieder zurückgemeldet, und wie man hört, das war dann gleich auch die Botschaft auf der ersten Bühne, gibt es auch Teil 3 nächstes Jahr dann wieder hier an Ort und Stelle in München. Und wir haben uns im Rahmen des Kongresses haben wir uns erlaubt, ein kleines Podcast-Studio aufzubauen. Also wirklich ein kleines Podcast-Studio, aber mit zahlreichen Teilnehmern und Hörern und aber auch mit zahlreichen Interviewpartnern, die wir zu uns geholt haben und die wir einmal über diese beiden Tage begleitet haben. Und aus diesen zahlreichen Interviews haben wir einen Zusammenschnitt gemacht, der dann doch ein zweiteiliger Zusammenschnitt geworden ist. Das heißt, den ersten Teil hört ihr heute und den zweiten Teil dann schon ganz bald. Schaut einfach hier auf dem Kanal, wenn ihr dann die zweite Sonderfolge da bekommt. Wir haben Einzelinterviews geführt, aber teilweise auch dann mit einem Zweierteam, aber das werdet ihr schon rauskriegen, und haben kurze Fragen gestellt rund um die Zukunft des Sports, rund um den Kongress, rund um die Erlebnisse und Erfahrungen, aber auch teilweise direkt in das Business des jeweiligen Gesprächspartners hinein. Daraus ist ein bunter Mix geworden. Und weil wir die Folgen auch nicht kürzen wollten oder die Gespräche auch nicht zusammenschneiden wollten, haben wir, wie gesagt, zwei Folgen draus gemacht und wollen das jetzt als Sonderfolge mit euch einmal teilen. Hört also heute in Teil 1 rein und dann schon ganz bald auf diesem Kanal auch Teil 2. Viel Spaß, ein kleiner Eindruck vom ESB-Kongress Sportmarke Medien aus München 2025. Hans-Willi, ich bin ja ganz begeistert, zum einen, dass wir dich hier in unserem Podcast-Studio holen konnten, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben Tag 1 eures Kongresses vom zweiten Kongress, wir haben darüber gesprochen schon. Was hat sich verändert zu letztem Jahr? Was ist anders?
Das ist eine gute Frage. Es hat sich, glaube ich, alles weiterentwickelt. Also davon angefangen, ich komme gerade von der Bühne und hatte mit den Kolleginnen und Kollegen im Wintersport, unter anderem mit der FIS, diskutiert. Im letzten Jahr gab es noch keine Zentralvermarktung für die TV-Rechte. Dieses Jahr gibt es sie schon. Dieses Jahr haben wir hier beim Kongress ein eigenes Summit zum Thema AI im Sport. Ja, und an allen Ecken und Enden entwickeln sich die Dinge. Der Kongress wächst ein bisschen. Wir wollen aber nicht Masse, sondern wir wollen eben Qualität von Entscheiderinnen und Entscheidern haben und sind da super zufrieden.
Und AI, du hast gerade gesagt, ist ein Stichwort, denn ich habe gesehen, in einer, zumindest auf der einen Bühne, ich weiß gar nicht, ob das überall ist, habt ihr Übersetzer mit einer KI, also Kopfhörer, also nicht nur das Teil in Kopfhörer, sondern auch mit einer KI, die Translation in Englisch, in Französisch, was auch immer. Wie funktioniert das?
Gab's da schon? Ja, also ich bin kein Software-Schaffmacher, aber tatsächlich ist das so, die Kollegen von Silent Conference, die uns ja unterstützen, die haben das als Tool jetzt quasi eingebaut und das funktioniert offensichtlich sehr gut. Und wir übersetzen so eigentlich jetzt nur von Deutsch in Englisch für unsere internationalen Gäste.
Generell Innovation, auch ihr habt eine neue App bzw. eine neue Plattform, die ihr vorstellt hier mit dem Sportfinder. Du hattest das angekündigt schon im Herbst, aber jetzt ist sie hier nochmal mit eigener Präsentation. Damit besetzt ihr sozusagen die Breite des Sports. Ist die auch hier zu finden heute?
Ja, absolut. Also das ist bei weitem nicht die einzige Form, die Breite des Sports darzustellen. Ja. Vielleicht kurz zu Sportfinder. Die Idee dahinter ist ja die, dass es wirklich keine zentrale Plattform gibt, wo ich einfach mal erfahre, was kann ich heute Abend mir anschauen oder womöglich sogar mitmachen. Also zwischen Yoga und Bundesligaspiel quasi alle Angebote.
Wir würden es fast jedem empfehlen, heute mal drauf zu gucken, aber wir wollen ja, dass wir heute Abend hier bleiben.
Dann bin ich einverstanden. Außerdem sind noch nicht so viele Angebote da. Da gab es einige auch technische Hürden. Das hat viel Arbeit gekostet, aber da gehen wir Schritt für Schritt, gehen wir das an. Die Breite des Sports jetzt hier bei Sportmarke Medien kann man alleine schon über Verbände, die bekannt dafür sind, da eben, dass sie ganz, ganz viele aktive Teilnehmer wie den Deutschen Turnerbund, der neu als Partner dabei ist, natürlich die Verbände aus dem Tennis und so weiter und so fort. Also da sind wir ganz stolz drauf, dass wir bei weitem nicht nur die Spitze, sondern auch die Breite abbilden können.
Dann hast du das ja auch angekündigt. Wir wollen nicht nur, also in unserer Podcast-Aufnahme, nicht nur den Fußball mal nach vorne stellen. Wir wollen den anderen Sportarten Fläche geben. Das Erste, was ich um 11 Uhr sehe, ist ein Interview mit Uli Hoeneß, fast eine Stunde. Das ist wohl die Spitze des deutschen Fußballs. Wie kann man das zusammenbringen? Wie stehst du jetzt denn da, wenn du sagst, wir wollen nicht nur den Fußball nach vorne bringen?
Richtig, nicht nur. Ja. Aber dazu gehört Fußball auch. Und ich denke, also für mich ist Uli Hoeneß ein Fußballphilosoph. Und ihm das Wort zu geben und eine Stunde Interview, man muss ja sagen, eben mit jemandem, der auf Augenhöhe da auch die Themen des Sportbusiness mit ihm besprochen hat, nämlich mit dem Carsten Schmidt, dem langjährigen CEO von Sky Deutschland. Das ist aus meiner Sicht natürlich ein Highlight. Neben eben anderen parallel durfte ich, wie gesagt, den festen CEO in Urs Lehmann interviewen und so haben wir quasi auf den verschiedenen Bühnen die unterschiedlichen Sportarten und die unterschiedlichen Player.
Und fairerweise muss man sagen, ein großer Teil war auch Basketball. In Bayern Basketball ist natürlich auch eine Hausnummer. Und er hat da sehr schön erklärt, wie die Entscheidung entstanden ist zu diesem Club, zur Förderung. Sag mal, wir kriegen jetzt das Event mit. Wir kriegen diese 2 Tage hier mit. Wir freuen uns darüber, dass hier ein wahnsinnig tolles Buffet heute Mittag aufgefahren wurde, heute Abend auf die Party. Wir freuen uns darüber, gute Leute zu treffen, Organisationen wahrzunehmen, die reibungslos ist. Das Erste, was ich heute Morgen erfahren habe hier, dass ich Menschen begegnet bin, die haben gesagt, Mensch, gar keine Schlangen bei der Garderobe. Also da scheint ziemlich viel richtig gelaufen zu sein bei euch in der Vorbereitung. Wie viel steckt da so drin? Kannst du das, was zu sagen? Was ist da los im Laufe dieses Jahres?
Also die Garderobe muss man jetzt nicht das ganze Jahr vorbereiten, aber im Prinzip ist so ein Kongress wie Sportmarke Meeting ein Ganzjahresthema. Das können wir uns eigentlich auch nur leisten, weil wir eben durch das Netzwerk mit inzwischen 650 Partnern eine grundsolide Finanzierung haben, weil wir mit den Partnern auch reden, die uns zuarbeiten. Und das ist eigentlich etwas, das fängt heute schon wieder an für nächstes Jahr. Und so versuchen wir, all die Themen zu lösen. Und das Organisatorische will ich nicht kleinreden, aber wir haben ja zum Glück ein starkes Team, sind insgesamt schon um die 25 Mitarbeitende. Und da werden die organisatorischen Dinge auch mitgelöst. Ja.
Gibt es etwas, auf das du dich heute oder morgen noch ganz besonders freust?
Ach, ganz ehrlich, für mich persönlich sind es immer die kleinen Begegnungen. Also das heißt, das sind so viele Leute auch, die man manchmal nur einmal im Jahr, manchmal noch viel seltener sieht, dann wieder Veränderungen, Karrieren und so weiter und so fort. Also da gab es jetzt schon eine ganze Reihe Highlights. Und was mich auch genauso triggert, ist, neue Dinge kennenzulernen. Und dann darf ich dann doch 2 rausgreifen. Das ist nämlich zum einen der Justin Engel, 182 der Welt, ATP, 18-Jähriger. Und der Maurice Ballerstedt, der wieder zurückkommt zum Team Alpecin De Koning im Radsport. Das sind 2 Nachwuchssportler, die sehr stark für Sponsoren und Ausrüster in ihrer Interaktion als Sportfluencer unterwegs sind. Und die wollen wir heute auch auszeichnen. Und das ist nochmal ein Highlight, was ich gerne auch ein bisschen hervorhebe.
Und dann noch kleiner Ausblick vielleicht schon auf nächstes Jahr. Wunderbar, heute im Intro, in der Begrüßung, wir sind gekommen, um zu bleiben. Das heißt, ihr bleibt in München, das ist schon verkündet. Mhm. Was wird sich ändern? Was ist möglicherweise das, wo heute der ein oder andere sich schon mal Gedanken machen kann, wie es denn nächstes Jahr anders aussehen wird oder anders integriert ist oder zusätzliche Optionen vielleicht auch möglich sind? Also weißt du schon, was heute schon weiß, nächstes Jahr anders werden wird?
Ja, natürlich. Also zum einen, was wir auch bedauern, die ISPO ist nicht mehr da. Das war toll, dass die ISPO uns auch geholfen hat, Sportmarke Medien aus der Taufe zu heben. Wir bedauern das. Deshalb sind wir auch noch nicht fixiert auf die Location. Die Location wird dann vielleicht ein klein wenig auch vom Programm mit definieren. Aber ansonsten wollen wir konsequent weiterarbeiten und natürlich die Feedbacks der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgreifen. Ich glaube, so der eingeschlagene Weg, auch sehr stark die Marken auf die Bühne zu holen, das könnte ich mir vielleicht nochmal im nächsten Jahr wieder verstärkt vorstellen. Vielleicht gibt es auch Themen, die nicht mit der ISPO nach Amsterdam wandern. Da gibt es diverse Gespräche, dass München eine Plattform behält. Und das ganz Wichtige, hoffen wir, dass der Rückenwind bezüglich der Olympiabewerbung München weiterhin bleibt.
Ja, auch das an ganz vielen Stellen hier Thema, auf den Bühnen, aber auch so auf dem Flur, gerade weil wir hier auch in München sind. Ne? Mhm. Ich weiß, was bleiben wird. Also auf jeden Fall die wahnsinnig gute Laune, der gute Spirit, den man hier überall sieht. Das ist total, also eine wahnsinnig angenehme Atmosphäre. Ja, man könnte ganz viel verpassen, aber es hat so den Eindruck, dass die Menschen sich hier einfach sehr, sehr gerne begegnen, weil ihr einfach wahnsinnig viel Angebot auch hier drin habt. Und da wünsche ich dir und euch ganz viel, weiterhin gute Laune, ist auch für die nächsten anderthalb Tage noch. Und mich hat es riesig gefreut, dass wir hier zusammen so ein kleines Podcast-Studio aufbauen konnten. Danke dir dafür und ja, ich nehme an, heute Abend werden wir noch das Gläschen heben, oder?
Ganz genau so machen wir das und ganz, ganz lieben Dank auch für die Partnerschaft, auch dem Vorab-Podcast, der uns natürlich auch den einen oder anderen Teilnehmer hier bringt und das sind wir dankbar.
Da sind wir für nächstes Jahr auf jeden Fall wieder verabredet.
Genau so.
Also Willi, danke dir.
Stefan.
Bis dann, ciao.
Danke.
Zu Gast am immer noch ersten Kongresstag habe ich Moritz Schäfer. Und zwar arbeitest du für den Deutschen Basketballbund, aber du hast da noch eine Zwischenlösung dazwischen. Vielleicht magst du ganz kurz erklären, wie diese Zwischenlösung heißt, die ich vielleicht ein bisschen besser hätte ausdrücken können.
Ja. Deutscher Basketballbund ist natürlich erstmal zugänglicher, können Leute mehr mit anfangen, aber genau genommen ist es die BWA Basketball-Werbeagentur. Es ist eine GmbH, das ist eine hundertprozentige Tochter vom Deutschen Basketballbund, die es seit 1979 gibt. Und ich hoffe jetzt, dass Chefs oder so nicht denken, dass er falsch, aber ich würde so ein bisschen so sagen, ist der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb sozusagen, den so ein e.V. ja haben muss. Ein Verband hat ja gewisse Grenzen, was dann Sponsorengelder angeht als e.V. und dafür gibt es dann die GmbH und wir sind eine hundertprozentige Tochter und arbeiten auch nur für den DBB.
Okay, dann haben wir das Konstrukt einmal erklärt, Moritz. Jetzt ist es so, dass der Kongress und auch gerade insbesondere die ESB immer daran auch sehr daran gelegen ist, auch neben dem Volkssport Fußball ganz viele andere Sportarten auf die Bühnen zu holen und da Thinktanks zu entwickeln und da die Themen der anderen Sportarten, der vielen, vielen anderen Sportarten mit nach vorne zu holen. Ich habe gesehen, heute stand Basketball aber schon mehrfach auf der Bühne und hatte ein großes Plenum, richtig?
Definitiv, ja. Also das hat mich gerade jetzt zuletzt gewundert. Ich war jetzt noch bei dem NBA-Talk drin, da war vorher Sportrechte, viel Fußball natürlich Thema, obwohl auch oft das Stichwort Basketball und Reichs-3-Basketball gefallen ist. Da war es voll, bei dem NBA-Thema dann nicht mehr so, ist vielleicht der späten Zeit geschuldet, weil auch der Speaker, der Henry Birch, glaube ich, ein bisschen eher auftreten sollte und dann später gekommen ist. Aber ich meine, es ist auch, ehrlicherweise, es macht uns ja auch die Arbeit jetzt in den letzten Jahren einfacher, darauf zurückzuführen, dass wir amtierender Weltmeister, amtierender Europameister sind. Die Damen, Svenja Brunkhorst ist hier auch sehr viel unterwegs heute. Olympiasiegerin ist mit 3x3, da durfte ich auch letztes Jahr mit dabei sein, 2024 in Paris. Also,
ja, wir haben alle mitgefiebert,
genau.
Jetzt, wo du das erzählst, gehe ich auch schon
wieder Gänsehaut. Noch die Gänsehaut, da wusste ich gar nicht, da wurde gerade gefragt, wer hat es denn am Fernsehen gesehen? Da konnte ich mich ja nicht melden, weil ich ja vor Ort im Stadion war. Aber genau, das macht es natürlich dann eben auch einfacher und das zeigt eben auch, dass hier so ein Thema dann präsent ist, weil es ja natürlich auch eine große Sportart mit großer Strahlkraft ist, weltweit mit nach Fußball vielleicht schon fast die Nummer 2, würde ich sagen. In Deutschland nach wie vor nicht den Stellenwert hat, aber natürlich über die letzten 3-4 Jahre dann doch ordentlich gewachsen ist.
Okay, können wir sagen, sportlich habt ihr abgeliefert. Also ja. Olympiasiegerinnen, dann Weltmeister. Generell ganz gute Spielweise der Deutschen. Ja. Ist ja auch in den letzten Turnieren sehr auffällig geworden. Jetzt heißt der Kongress ja Sportmarke Medien. Das heißt, sportlich haben wir einen Haken dran. Wer ist jetzt als nächstes am Zug? Medien oder die Marken? Oder worauf setzt du?
Also ich glaube, Marken, ehrlicherweise sind wir, und da wird wahrscheinlich unser Vermarkter Sport5, der noch mit dazwischen ist, die können immer noch viel rausholen, aber sind wir ziemlich gut aufgestellt. So gut, wenn ich ein bisschen zurückblicke, 2018, 2019 ist mir jetzt letztens nochmal ein altes Sponsorenboard von uns aufgefallen sozusagen. Da standen irgendwie 3 Partner drauf, jetzt sind wir bei 11, 12 plus kleinere. Das zeigt natürlich, dass auch die Marken erkannt haben, was da vom Potenzial im Basketball, in der Nationalmannschaft, die ja immer auch als Zugwerk dann gilt, was da drinnen steckt. Medial ist sicherlich immer mehr drin, was, glaube ich, aber auch jetzt kein Geheimnis ist, in Deutschland immer schwierig, an Fußball vorbeizukommen und das bleibt noch das Schwierige. Wobei wir auch da jetzt ja dann in den letzten Jahren, also erstens Magenta Sport einen guten Partner haben und hatten, der das auch auf ein neues Level gehoben hat und auch, obwohl es in Anführungsstrichen nur Streaming ist, auch gute Zahlen erreicht hat. Ich glaube, die hatten selbst im Eurobasket-Finale jetzt im Sommer über 1 Million oder noch ein gutes Stück über eine Million. Aber dann natürlich auch da war es zum Beispiel RTL, die ja dann das noch mit übertragen haben, die auch über 4-5 Millionen, glaube ich, dann beim Finale hatten. Das 3x3-Finale damals mit 7, noch was Millionen im ZDF war auch bei Olympischen Spielen super. Also da ist ja auch viel dazu gekommen. Aber das ist natürlich immer nur so Peaks und dann läuft es wieder erstmal so ein bisschen runter. Vor allen Dingen, und da, wenn ich jetzt mal bei Basketball bleiben darf noch, das ist die Nationalmannschaft und das ist gut. Ja. Das gilt immer als Zugpferd, was die Bundesliga angeht. Und dann noch mehr mit Blick auf die Frauenweltmeisterschaft, die wir nächstes Jahr haben, die ja auch hier oft ein Thema ist. Gerade die Damenbundesliga, da ist noch an allen Ecken und Enden Entwicklungspotenzial, was gehoben werden kann und hoffentlich auch wird.
Frauenweltmeisterschaft, du hast das Stichwort gesagt, als Olympiasiegerin im 3x3-Basketball ist da so ein neuer Hype ausgebrochen. Merkt man das auch irgendwie schon im Nachwuchs? Merkt man das bei den Ligaspielen? Merkt man das irgendwie in dem gesamten Frauenbasketball?
Ja, also das schon. Wir haben jetzt ja auch die Vorrunde zumindest der Europameisterschaft der Damen im Juni in Hamburg gehabt. Da waren auch die Hallen ausverkauft, die Halle ausverkauft. Ja. Das ist doch nicht eine Riesenhalle, aber das wäre vor 4 Jahren auch so nicht möglich gewesen, wage ich jetzt mal zu sagen. Und auch nächstes Jahr, gut, die WM, das sind zwei große Hallen, die jeweils über 10.000 haben. Das wird natürlich bei gerade nicht deutschen Spielen schwierig zu füllen, aber ich denke, dass das ein ganz anderes Potenzial hat als noch vor einigen Jahren. Und auch die Mädchen natürlich, die jungen Mädchen, ja, die Vorbilder jetzt dadurch haben. Sei es Svenja Brunkhorst, die natürlich jetzt viel macht, aber auch Niara und Satu Sabalini an der WNBA und Leonie Fiebig und Luisa Geiselshöder, alle, die da so kommen. Das sind schon Gesichter, die jetzt aufgebaut werden, auch von Marken. Ich habe hier mit einem Partner noch gesprochen, der auch hier rumläuft, oder von einer Agentur von einem Partner, die nächstes Jahr im Vorfeld der WM da was machen, um die Aufmerksamkeit zu steigen. Also da sind schon gute Ansätze da. Auf Seiten von der Damen-Basketball-Bundesliga, wo ich jetzt nur auch als Außenstehender von sprechen kann, da ist noch viel Entwicklungspotenzial, weil es aber eben auch schwierig ist. Ne? Da sind halt erst kleine Vereine und die tun sich dann schwer mit Veränderungen, die durchaus kommen müssen. Und da wird auch im nächsten Jahr mehr passieren. Aber ja, da hoffen wir, dass der Hype noch weiter mitträgt.
Lass mal hoffen, dass auch die WM dann zu einem kleinen weiteren Hype führt. Einmal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, wo kann ich das sehen?
Die WM nächstes Jahr ist Stand heute erstmal der Partner Magenta Sport. Mhm. 4. bis 13. September ja nächstes Jahr in Berlin. Bin mal gespannt, was da vielleicht auch nochmal für ein anderer Sender mit Sublizenzierung reingeht. Jetzt hat man es ja gemerkt, bei der Handball-WM, die parallel läuft, die ist ja komplett hinter der Paywall. Das wird bei uns zumindest anders sein, dass die deutschen Spiele bei Magenta ja immer im Free-TV oder im Free-Stream empfangbar sind. Oder Magenta TV ja auch im Free-TV, wie man es so nennen darf. Mal schauen, wie die dann mit reingehen. Wobei auch da ja ein wichtiger Impact auch eine Zweitverwertung immer ist. Ja, also selbst wenn es das nicht jetzt das Live-Spiel ist, aber da wird ja hier auch an vielen Ecken und Enden drüber gesprochen, dass auch über soziale Medien oder über eine Sportschau oder so auch viel passiert und Leute dann vielleicht auch zu einem Live-Spiel gezogen werden oder in die Halle.
Wenn wir, und da sind ja auch viele Bühnenthemen mit beschäftigt, wenn wir über Technologisierung, Innovation, Digitalisierung, KI-Einsatz sprechen, was von diesen Themenfeldern, für was davon steht der Basketball und was wird da als nächster Trend hochkommen?
Das ist spannend. Weiß ich gar nicht so genau. Ich meine, also da ist ja über einen großen Elefanten im Raum, über den wir noch nicht geredet haben, die NBA, die ja immer hier ein Thema war, die ist ja da auch ein technologischer Vorreiter, wo man so ein bisschen immer so nachschauen kann. Und das ist dann so ein bisschen, würde ich sagen, mit auch top-down. Die FIBA versucht natürlich auch viel mit neuen Partnern und das mit in die Events reinzubringen und wir das dann auch mit umzusetzen. So, also noch nicht den richtigen Zugang für KI gefunden bisher, aber das wird sicherlich auch ein Thema spielen. Was dann eher so Digitalisierungsbereich in den nächsten Jahren mehr kommen wird, ist auch in dem Grassroots-Bereich, also unser ganzes Verbands-, Vereinsmanagement, Schiedsrichtermanagement und so. Da wird gerade an neuen Lösungen gearbeitet, um das auf ein neues Level zu heben. Mhm. Und um da von unten anzufangen und der Rest mal schauen. Klar, ich meine, also TV-Sachen, virtuelle LED-Banden, wenn man das nimmt, das hat die FIBA jetzt bei der Eurobasket auch gemacht und bei unseren Qualifiern. Sowas kommt dann auch immer mehr natürlich, ja.
Jetzt gibt es hier auf dem gesamten Gelände im Partnerbereich gibt es ein Fußballfeld zum Elfmeterschießen. Wann haben wir denn hier ein 3x3-Feld?
Ich war vorhin bei dem Vortrag bei dem Interview mit Svenja Brunkhorst, die hat es auch angesprochen. Rein theoretisch wäre es hier aufbaubar, ne? Also ja, klar. Ich hoffe, es ist beim nächsten Mal gedacht, weil ich glaube, es auch relativ zugänglich ist, viele Leute es ausprobieren würden.
Alle, glaube ich, haben das früher mal gespielt, weil als der Basketball-Hype hochkam, waren wir alle irgendwie im Teenageralter, mal mehr, mal weniger, aber haben das alle irgendwie zu Hause gespielt, mich eingeschlossen und hatte auch den Platz da. Daher die Zugänglichkeit wäre, glaube ich, ganz leicht.
Genau, und ich meine, das ist sie ja auch
noch... ein bisschen mehr ins Schwitzen vielleicht als beim
Wetterschießen. Ja, wahrscheinlich, ja. Das ist aber das, was ich auch mal so ein bisschen sehe in Deutschland. Man denkt so ein bisschen Basketball unter dem Radar. Ja, es sind irgendwie nur jetzt fast an die 300.000 Mitglieder, was ein riesiger Schwung in den letzten Jahren war, also ein riesiges Wachstum bei uns. Aber die Interessenten im Basketball sind ja viel höher. Also gerade durch eine NBA, die jetzt natürlich nur mittelbar auch auf unser Konto einzahlt, durch die Spieler, die wir haben, WNBA, damit den Spielerinnen auch. Aber Basketball hat eine relativ einfache Zugänglichkeit, weil auf vielen Schulhöfen oder in vielen Garageneinfahrten ein Korb hängt.
Ja.
Und das hat man beim Fußball, gut, da kann man zwei Schuhe hinstellen, hat ein Tor und kann spielen. Beim Basketball ist halt der Korb da, beim Handball wird schon schwieriger, die Tore gibt's nicht so. Und Volleyball, Netz nicht, aufstehen.
Ja.
Klar gibt's Beachvolleyball-Courts mittlerweile ein paar mehr. Paddle geht so ein bisschen in die Richtung, aber ich glaube schon, dass insgesamt mehr Leute mit Basketball Berührung haben, als viele andere Sportarten das dann haben.
Und wir wünschen es uns, dass wir in Deutschland einfach ganz viel verschiedene Sportarten weiter nach vorne bringen können und nach oben bringen können. Daher, eure Arbeit wird da sehr wertgeschätzt. Vielen Dank dir für den schnellen Rundumblick hier heute durch den Kongresstag.
Hi, grüß euch. Ich bin der Fabian von Blackroll. Als Webmanager bin da seit einem Jahr tätig. Bin jetzt zum ersten Mal tatsächlich beim Sportmarkt im Medientag dabei und habe jetzt auch verschiedenste Vorträge mir angehört für verschiedenste Eventformate. Vor allem heute Swimbike Run war sehr interessant, vor allem für 808 von Marlon Wörndl, wo wir nächstes Jahr tatsächlich auch im Allgäu Triathlon mit dabei sein werden. Wir konnten verschiedenste Kontakte hier knüpfen. LinkedIn ist ja dann auch mal so das Ding, dass man da natürlich dann viele Kontakte knüpfen kann und hat mir sehr Spaß gemacht, hier zu sein.
Moin zurück, wir sind immer noch am ersten Kongresstag und ich habe hier vor mir sitzen den Fabian Reinholz, der ist von der Kanzlei Herting aus Berlin. Fabian, ihr seid stark in dem Rechtevertrieb, beziehungsweise ihr seid stark darin eingebunden, wenn Rechtevertrieb stattfindet. Wie kannst du, so wenn du die letzten 10 Jahre Sportvermarktung dir anguckst, was hat sich da gravierend geändert auf der Beziehungsebene Rechtehalter und Rechtekäufer?
Oh, was sich auf der Beziehungsebene geändert hat, das weiß ich gar nicht, ob ich das so auf den Punkt bringen kann. Wir haben ja vor allem auch Unternehmen, die wir beraten, die mit Sportveranstaltungen werben wollen, ohne Lizenzen zu kaufen einmal. Also so ein bisschen die rechtlichen Grauzonen auch eintesten. Das ist so ein bisschen die Historie von uns. Und im Hinblick auf da, wo es halt irgendwie gesittet und geordnet abgeht, wo Lizenzen auch eingekauft werden, ist, glaube ich, von der Lizenznehmerseite immer so die Befürchtung da, dass man das, was man einkauft, nicht so richtig verwerten kann. Mhm. Das hängt aber auch meistens damit zusammen, dass man sich seiner eigenen Expertise nicht so ganz bewusst ist. Also weil du brauchst ja irgendwie als Lizenznehmer auch jemanden, der dir sagt, dass das, was du einkaufst, sinnvoll ist und was du daraus machst.
Mhm. Jetzt hat gerade der ESB steht ja stark dafür, dass sie auch mehr und mehr Marken immer auf ihren Veranstaltungen, gerade hier auf der Konferenz, auch dabei haben. Glaubst du, das ist für Marken ein Schaulaufen? Ist es hier vielleicht für Marken auch wirklich ein Schlaumachen, weil sie mehr erfahren wollen darüber, was eigentlich möglich ist? Oder werden die Marken eher ein Schaufenster gestellt von Agenturen, von Dienstleistern, die ihre Marken sprechen lassen, ihre Markenkunden sprechen lassen? Also wie nimmst du das hier wahr, wenn du die Marken hier auf dem Kongress verfolgst?
Also ehrlich gesagt von allem ein bisschen. Ich nehme schon wahr, dass man hier auch ich selbst übrigens viele Informationen mitnehmen kann aus verschiedenen Sessions, vielleicht nicht aus allen. Ich habe auch den Eindruck, dass es manche Sessions gibt, wo sich eine Marke also vor allem platzieren möchte. Dann nehme ich auch nicht manchmal immer so viel Informationen mit. Aber es gibt vor allem auch Sessions, wo so Geschäftsmodelle irgendwie vorgestellt werden, Kooperationen und so. Das finde ich dann immer ganz spannend, je nachdem, wie aktuell das Thema ist. Und also ich glaube, insgesamt eine ausgezeichnete Plattform zum Netzwerken, zum Kontakte knüpfen, weil hier sind ja gute Leute da, auch Leute, die was entscheiden können, aber auch um Informationen mitzunehmen.
Und sag mal, jetzt haben wir kurz zurückgeblickt, 10 Jahre, wenn wir jetzt 10 Jahre nach vorne blicken und gerade auch unter dem Aspekt, dass KI hier auf den Bühnen eine große Rolle spielt, dass KI da gesagt wird, oh, das wird ganz viele Jobs in den Anwalts- oder im Rechtsberatungsfeld ersetzen. Welche Entwicklung siehst du? Was passiert mit euch? Was passiert mit eurer Dienstleistung und in der Einbeziehung von KI in den nächsten Jahren? Wie entwickelt sich das Feld für euch?
Ich glaube, das entwickelt sich eher positiv. Also wir haben ja heute selber auch eine kleine Session, die wir dazu machen, und ein paar rechtliche Fragen zu KI-Nutzung in der Werbung klären oder vermitteln wollen. Die Anwaltschaft an sich hat, glaube ich, gar nicht so viel Angst vor KI. Wichtig ist nur, dass man sich mit dem Thema schnell vertraut macht und dass man sich die KI auch selber zunutze macht im eigenen Business. Und dann wird das, möglicherweise wird so an bestimmten Stellen den einen oder anderen Auftrag kosten, also nicht den Job, ne? Also da müssen keine Leute entlassen werden, aber es gibt vielleicht irgendwie Sachen, womit die Mandanten einen künftig nicht mehr beauftragen werden, weil das eine KI machen kann, beziehungsweise wird auch erwartet werden, dass Anwaltskanzleien KI einsetzen. Mhm. und dann dementsprechend auch Leistungen günstiger anbieten können. Aber das wird die Anwaltschaft jetzt nicht killen und die Wirtschaft an sich schon gar nicht. Man muss sich nur darauf einlassen.
Vielen Dank dir für den schnellen Einblick, Ausblick und noch ganz viel Spaß hier beim ESB Sportmarkt Medien.
Den werde ich haben. Danke, dass ich da sein durfte.
Ciao. Ich liebe das ja, hier in München Hamburger Unternehmen zu treffen, weil wir beide mögen diese Stadt so gern, also die Hamburger Stadt. Und ich freue mich riesig. Trisha Jürgens ist hier von Gepedo. Trisha, was macht Gepedo?
Wir automatisieren Sportwerbung durch unsere Softwarelösung.
Und so kurz und knapp, wie du es auf den Punkt bringst, finde ich das super, weil wir haben hier auf dem Kongress sehr viel digitale Lösungen, sehr viel Innovation. Ihr seid da ein Stückchen Vorreiter, was Innovation und digitale Lösungen angeht, weil das macht ja noch längst nicht jeder mit euch.
Nee, aber viele.
Wie offen ist der Markt, wie offen ist die Sportbranche für solche Lösungen?
Ich würde sagen, das zieht sich schon an der Größe der Clubs durch. Also je größer ein Club, je weiter oben er spielt und je erfolgreicher er in der Sportart ist, desto offener ist er auch für Veränderungen.
Okay, und wie nimmst du das hier wahr auf einer Skala von 1 bis 10, eure Lösung versus der Lösung der Angebote der Ideen, die hier so gespiegelt oder vorgestellt wurden? Also eigentlich müsstest du auf der Bühne stehen, oder?
Ich finde auch, dass wir einen idealen Case für die Bühne bieten würden.
Vielleicht ist das hier auch, das hört ja auch Hans Willi, vielleicht ist das auch so ein kleiner Appell fürs Programm.
Ich komme sehr gerne. Ich träume noch davon, meine eigene Keynote hier zu halten, ja.
Wer ist der Treiber bei euch? Also sind es die Medien, die sagen, das finden wir super, wenn es sowas gäbe? Sind es die Marken, die sagen, wir würden das ganz gerne mehr digitalisieren? Könnt ihr da nicht was helfen? Oder sind es die Sportorganisationen, die sagen, die Lösung brauche ich jetzt, weil die erspart uns wahnsinnig viel Arbeit?
Ich würde sagen, es sind beide. Also wir kommen ja ursprünglich von der Lösung für die Marken und Agenturen, Mediaagenturen, eine Lösung brauchten und die bieten wir. Aber dann sind es jetzt auch die Sportorganisationen, die eben die Softwarelösung, die Automatisierung und die KI dahinter nutzen wollen. Und wenn du beides zusammenbringst und beide Seiten das pushen, dann geht es am schnellsten.
Bei den Vorträgen hier, wonach guckst du? Guckst du nach Cases im Sport, die dich als Sportlerin begeistern, die dich als Frau in der Karriere im Sport begeistern oder guckst du nach Themen, die dich im digitalen Bereich begeistern? Was ist heute auf deinem Programm?
Ich würde sagen, Letzteres.
Ja?
Und ein bisschen persönlich, also den Vortrag von Uli Hoeneß oder die Diskussion habe ich mir schon angehört. Als Bayern-Fans darf man gar nicht so laut sagen. Ich fand es ganz angenehm, ihm mal zuzuhören, weil er sehr aneckt. Ja. Und damit ja auch spielt und kokettiert. Das fand ich ganz gut, aber ansonsten gucke ich sehr auf die Digitalthemen, ja.
Ein bisschen erwartet man das auch von ihm, wenn man ihn auf die Bühne
genau,
holt.
Genau, also das ist eine Haltung und die verkörpert er durch und durch, ja. Ja.
Uli Hoeneß ist ein gutes Stichwort. Uli Hoeneß hat gesagt, er nutzt kein WhatsApp oder SMS-Nachrichten, sondern wenn jemand was von ihm möchte, soll er ihm Fax schicken. Ja. Und er entscheidet dann, ob und wann er zurückruft.
Ja.
Ist das in heutiger Zeit, ich sage ja, er sitzt in Hamburg, wir haben uns gerade darüber unterhalten im Vorgespräch schon, wie ihr digitale Lösungen nutzt, also insbesondere Kommunikationslösungen. Ist in heutiger Zeit denkbar, dass ihr einen Kunden habt, den ihr einen Fax schicken müsst?
Nee, aber die Unterschriftenmappe kommt schon noch vor.
Die Unterschriftenmappe kommt noch vor? Also haben wir noch ein bisschen was zu tun, meinst du?
Ist noch ein bisschen was zu
Sollten
tun.
Sollten wir noch ein paar von den hier Anwesenden in die jeweiligen Kongressformate, in die Kongresswahlen schicken? Ja. Auf was freust du dich noch?
Ich freue mich heute Abend auf das Get-Together. Ich finde, da kommen immer die besten Gespräche, die man am wenigsten erwartet. Weil es ist ja schon wie so ein Klassentreffen. 2.0 hier ist die süddeutsche Variante.
Ja.
Und ich bin gespannt, wen man da noch so trifft.
Und letzte Frage, wenn wir ein bisschen weiter gucken in die Zukunft. Was wird die große Neuentwicklung? Was wird da der nächste Schritt sein? Vielleicht ist Big Bang auch zu groß, aber was wird so das Nächste sein, wo alle sagen, wow, das ist stark, dass wir uns dahin entwickelt haben oder dass die Branche sich dahin entwickelt hat?
Für den deutschen Raum gesprochen bin ich gespannt, wie lange die 50+1-Regelung noch bleibt und alles, was dann entsteht.
Das ist gut. Du sagst gerade für den deutschen Raum, gibt es noch eine andere Tendenz?
Ja, KI ist natürlich allgegenwärtig. Ich bin gespannt, welche Disruption passiert, welche Teile im Sport, in der Sportorganisation ersetzt werden. Das ist ja irgendwo dann auch Teil des ganzen Systems. Aber gleichzeitig ist Sport ja auch ein People-Business. Das heißt, ein bisschen lebt es ja auch davon. Und ich bin gespannt, wo das da die Reise hingeht.
Dann bist du nicht die Einzige, die sagt, sie freut sich heute ganz besonders auf das Get-Together. Das zeigt mir, dass es People-Business ist. Keiner von uns würde gerne mit einem Automaten oder mit einem Roboter heute anstoßen.
Ungern.
Insofern vielen Dank dir für den schnellen 3 Fragen.
Sehr gerne.
Danke dir. Wir sind immer noch am ersten Kongresstag und es ist auf den Bühnen, aber auch bei den Ausstellern sehr viel von Zukunft und von Digitalisierung und Technologisierung im Sport die Rede. Und da habe ich mir 2 Experten hier geholt und da freue ich mich sehr. Sporteo mit viel Vergangenheit im Sport. Vielleicht wollt ihr ganz kurz sagen, wer ihr seid, was ihr bei Sporteo macht.
Super gerne. Mein Name ist Thomas Müller. Ich bin der Geschäftsführer von Sporteo. Wir sind, wie du es gesagt hast, Sportvermarkter im Dachraum aktiv, aber unser Kerngeschäft und Herkunft ist der österreichische Sportmarkt und konkret dort der österreichische Fußball. Und für die deutschen Zuhörer, wir sind Exklusivvermarkter vom Cup, das ist das Pendant zum DFB-Pokal in Österreich im Fußball und von der österreichischen der Fußballnationalmannschaft. Und deswegen zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder dabei bei einer FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft und qualifiziert. Wir sind
mit einem deutschen Trainer, wenn mich nicht alles täuscht.
Absolut richtig, ja, genau.
Und dann haben wir noch Daniel.
Servus, danke für die Einladung. Ich bin für die digitalen Projekte Senior Digital Projects und AI Manager bei Sportea und nun seit 4,5 Jahren tätig und unterstütze, wo ich kann, mit der künstlichen Intelligenz.
Da sind wir beim Thema. Ich habe es gerade gesagt, der ganze Kongress hier ist voll von Innovationen, von digitalen Themen. Wir haben eine eigene AI-Konferenz hier. Was ist euch heute schon aufgefallen? Was ist zum Trend? Was ist zu verspüren? Wir haben Ende des Jahres 2025. Was passiert 2026, wo wir alle wow sagen?
Wenn ich gerade vorgreifen darf, Trend, es nutzen immer mehr die künstliche Intelligenz, auch die Vereine. Mittlerweile kommt man aus der Pilotierungsphase endlich mal raus und macht wirklich echte Use Cases, sei es Stuttgart oder sei es mit Eintracht aus Frankfurt, wo wirklich auch schon echte Projekte umsetzen mit Eintracht Tech natürlich. So ein Aha-Erlebnis, weil ich vorher gefragt worden bin, hatte ich noch nicht. Am Ende des Tages kochen doch nur alle mit Wasser. Und es wird viel gegrübelt, viel pilotiert, aber umsetzen, das braucht schon nochmal einen extra Motivationsschub und wahrscheinlich auch eine finanzielle Spritze, dass auch wirklich die Pilotierungsphase übersprungen werden kann.
Jetzt bedient ihr ja beide Seiten. Das eine ist digitale Prozesse, die digitale Lösung, aber auch die Vermarktung. Jetzt müsste man also eigentlich erwarten, wenn wir es schaffen, einen Case, der nicht nur in der Umsetzung cool ist, sondern auch in der Geldverdienen für die Vereine und für die Sportorganisation gut ist, dann wäre es ja ein No-Brainer. Da müsste man, also dann könnt ihr so ein Case, habt ihr denn im Auge? Habt ihr da einen, wo wir sagen, hey, mit digitalen Themen, mit KI-Lösungen haben wir auch schon Geld verdient oder können wir für die Clubs auch Geld verdienen? Gibt's da was?
Also wir haben vor wenigen Monaten haben wir unseren Spieltag ein Stück weit digitalisieren können. Wie es der Thomas Ford schon gesagt hat, wir sind bei 17 Vereinen, mittlerweile über 20 Venues, wo wir digital ansteuern können. In der Theorie auch aus unserem Headquarter in Scharnhaus, dass wir die Bande neben dem Einschalten auch bespielen können. Nimmt uns irrsinnig viel Zeit natürlich dann auch weg von den Operatoren in den Stadien. Sprich, sie haben wieder Zeit für das Qualitätsmanagement und auch alle anderen Thematiken rund um die LED-Bande. Das ist leider nicht nur einschalten und es funktioniert alles, sondern da steckt ein ordentlicher Prozess dahinter. Wir sind aus der Pilotphase raus. Die Pilotierungsphase war relativ kurz mit knappe 3 Monaten und sind live und bieten das jetzt aktiv auch den Vereinen und unseren Partnerunternehmen an, dass sie auch ein Stück weit ihren eigenen internen Vereinsprozess auch optimieren können und vor allem digitalisieren können.
Könnt ihr auf alle Banden in den Stadien zu den Spielen, die stattfinden, zugreifen? Also ihr könntet, wenn die Nachspielzeit bekannt ist, könntet ihr auf allen Stadionbanden zentral zugreifen?
In der Theorie ja, in der Praxis nein.
Okay. Das könnte also noch ein Schritt, Entwicklungsschritt sein. Weil dann könnte ja auch Vermarktung zentral wieder hochgradig Sinn machen. Es gab ja eine Phase in Deutschland, da gab es einen Kunden, der hat ständig die Nachspielzeit gebucht. Mhm. Und das könnte dann auch zentraler Baustein sein, dass nicht jeder Verein die Nachspielzeit vermarktet, sondern dass es da einen zentralen Operator gibt.
Genau. Also es ist natürlich eine rechte Frage, ja, aber technisch werden wir da hinkommen. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Ja. Fast schon eine Anforderung kommt die Anforderung auch möglicherweise von Kunden, also von Marken, dass man sagt, wie kriegen wir das ein bisschen effizienter hin?
Definitiv. Was wir immer wieder mal bekommen, sind die Wettanbieter, dass sie Live-Quoten auf die Bande projiziert bekommen.
Das ist das in Österreich?
Ja. Stand heute ja. Mal schauen, wie schnell sich das auch wieder ändert im
Teil. Muss das fragen, damit klar ist draußen, ja, dass wir über den österreichischen Markt sprechen.
Ja, aber das ist so die übliche Anfrage, können wir es? Auch da in der Theorie ja, in der Praxis ist einfach ein riesiges Sicherheitskonzept dahinter, was klappen muss, weil was wir nicht wollen, und das passiert auch hin und wieder mal, so ehrlich muss man sein, dass die Bande einfach kurz mal einen Aussetzer hat, und das wollen wir natürlich riskieren, genau mit solchen Live-Einschaltungen. Da wollen wir 100% sicher sein, dass es klappt, auch denke
ich. Das ist ja spannend mit den Wettanbietern. Ich frage deshalb, weil wer ist der nächste Treiber? Wer schiebt an? Ist es der Sport, der experimentierfreudiger geworden ist, oder sind es die Marken, die sagen, wir haben Anspruch, wir wollen das, was wir sonst digital können, wollen wir jetzt auch im Venue irgendwie schaffen? Oder sind es die Medien, die vielleicht neue Möglichkeiten anbieten? Also der Kongress Sportmarke Medien. Bei wem müssen wir das Haken setzen? Wer ist der Treiber der Zukunftstechnologien?
Und bei jedem gehört so ein kleines Häkchen hin. Ja, das ist ein Stück weit natürlich in der Natur der Sache. Ja, wenn dann auch verschiedene Player aus der Branche zusammenkommen, dann ist es, denke ich, schon immer auch wieder bei so einem Kongress die Tatsache gegeben, dass man ein bisschen in Zeitgesprächen und so weiter ein bisschen tiefer nochmal reingeht, wie der Daniel vorher skizziert hat. Ja, wir sind da in der Theorie bei vielen Themen schon ganz weit, ja, auch wenn es um treibende Kräfte und so weiter angeht. Am Ende des Tages Budgets und dann auch ja das Thema wirklich auf die Straße zu bringen. Aber da ist ein bisschen Zeit.
Habt ihr ein Highlight heute oder morgen, auf das ihr euch noch freut? Dass ihr euch fett markiert habt im Kalender?
Bei mir ist das Feierabendbier.
Ja, sehr gut. Ich mag den Mann. Hast du nur eins?
Ja, ich schließe mich an.
Ich habe das Gefühl, wir nähern uns ja mal im Feierabendbier. Ja, genau. Vielen Dank euch für die schnelle Fragerunde. Wir haben ja im Vorfeld schon gesagt, das wiederholen wir noch mal etwas länger. Das sollten wir mal machen. Ja?
Super, gerne.
Vielen Dank auch.
Bis dann.
Es war sehr intensiv, sehr anstrengend für uns als Veranstalter, aber sehr, ja, sehr lehrreich. Wir hatten tolle Cases, viele tolle Speakerinnen und Speaker und wir gehen mit einem guten Gefühl nach Hause. Das Highlight, ja, ich fand den Mix aus strategischer Sicht. Also wir hatten heute ein Vorstands- und Geschäftsführerpanel von Fußball-Bundesligisten, das aber gepaart mit sehr praktischen Case-Demos von Leuten, die wirklich dann an der Basis an KI-Cases arbeiten, die ja einen praktischen Mehrwert liefern. Das fand ich einfach einen sehr gelungenen Mix.
ESB ruft und alle kommen sie. Und wenn ESB ruft und zu Events einlädt, dann haben wir uns da schon öfter gesehen.
Schon des Öfteren.
Deswegen freut es mich sehr, dass du auch nochmal hier zu unserem Podcast gekommen bist. Stell dich kurz vor.
Danke dir für die Einladung. Ja, mein Name ist Fabian von der Firma VBoost. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von dem Startup aus Köln. Wir sind letztes Jahr gegründet und sind eine Matchmaking-Plattform, die Daten- und KI-basiert Rechtehalter und Marken zusammenbringt. Und genau, probieren Veranstalter und Kulturschaffende dahingehend zu unterstützen, dass sie finanzielle Sicherheiten haben, Planbarkeit reinbringen und das Ganze im Sport, aber auch im Kultur-, Messe-, Business-Bereich.
Und du hast schon gesagt, ihr seid Startup. Wenn du hier die zwei Tage so im Revue passieren lässt, wie sehr findet das Thema Startup Platz in diesem Format?
In dem Format jetzt relativ wenig, finde ich zumindest. Also es gibt morgens ja immer so kleinere Pitches, wo du Viertelstunde Zeit hast, um dein Unternehmen zu pitchen. Aber an für sich den Tag über geht es ja schon eher um die Use Cases der größeren Player, wo man dann natürlich was draus ziehen kann. Aber Startup Live wird dann eher dann in den Gesprächen gelebt. Ne?
Und wir machen diese Gespräche hier, dieses Podcast-Gespräche auch, um vielleicht ein paar Ideen für die Zukunft mitzugeben. Die ESB kann das ja mal anhören und vielleicht gibt es zukünftig mehr Startup-Fläche, mehr Startup-Competition und Formate. Du hast gerade von Bühnenprogrammen gesprochen, von den großen Best Cases und so weiter. Was ist dir in Erinnerung geblieben? Was ist so der Case, wo du sagst, wow, da sehe ich uns auch in 5 Jahren?
In 5 Jahren wahrscheinlich noch nicht, aber es war auf jeden Fall ein absolutes Highlight für mich zumindest, eine Stunde dort zu haben, um Uli zu hören, ne, den Hoeneß, direkt am Morgen. Und ansonsten, ich habe mir viel von dem AI Summit versprochen, weil wir ja auch mit KI arbeiten und da dann die einzelnen Bundesligisten auch zu hören, okay, wie nutzen die eigentlich KI? Und ich konnte mir auf jeden Fall mitziehen, ey, da können wir auf jeden Fall noch nachholen bei dem ganzen Thema.
Ihr nachholen oder die Sportbunde?
Die Sportvereine nachholen.
Sag mal auf einer Skala von 1 bis 10, du bist ja jetzt tief drin, auf einer Skala von 1 bis 10. Das wird nicht veröffentlicht. Das wird nicht veröffentlicht, aber der Pauschal der Sport, insbesondere der Profifußball, 10 ist KI, voll ausgenutzt, fast schon mitentwickelt. Und 1 ist, was ist denn bitte KI? Also auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du sagen, ist der deutsche Sport da unterwegs? Ist ja sehr generalistisch.
Wahrscheinlich so eine 3 sein, ja.
Okay, das heißt, da ist noch Nachholbedarf.
Also da ist noch extrem viel Nachholbedarf. Okay. Wenn ich jetzt höre, dass hier über die Erstellung von GPTs geredet wird und wie toll das ist, dann denke ich mir, uiuiuiui. Also da kann man schon sehr viel Effizienz noch ausholen. Mhm. Ich meine, es ist super, dass sich jeder damit beschäftigt und dass es Innovation Manager gibt und so weiter und so fort. Aber ja, also da ist die Nutzbarkeit von dem ganzen Thema schon in ganz vielen anderen Branchen noch möglich.
Was würdest du sagen, was ist, wenn wir ein bisschen vorspulen, was ist denn so ein Use Case der Zukunft, der alle noch flashen wird, weil sich KI oder weil auch die vielen Tools, die sich da drumherum entwickeln, weil da eine Entwicklung hingeht, die können wir jetzt schon absehen, aber nicht mehr stoppen und dann wird dann irgendwann ein Case entstehen, der könnte so und so aussehen. Also vielleicht kannst du ein bisschen in die Fantasie
springen. Also letzten Endes ist es ja gerade bei KI, dass auf der einen Seite das Vor-Ort-Personal natürlich, wenn ich jetzt an Vereine denke, ne, wenn ich jetzt an Stadien denke, wo man reingeht, da wird es, glaube ich, nicht mehr viel geben, so die vor Ort da sind. Ne? Bedeutet alle
Security
etc., alle Möglichkeiten in Bezug auf Security, in Bezug auf Hospitality, werden ja auch die Roboter dann rumfahren und das Essen bringen und dann die Getränke bringen etc. pp. Wenn ich auf unseren Bereich achte, Thema Sponsoring, dann ist es ganz klar, dieses Daten
datenbasierte Datenanalyse, vor allem datengetriebene am Ende. Bedeutet die Entscheidung, mit wem du zusammenarbeitest, welchen Sponsor du ansprichst, welcher Sponsor sich platzieren möchte. Das wird auch nicht mehr durch irgendwelche großen Konzepte geschrieben, die einen Tag brauchen, um sich richtig zu entfalten und zu realisieren, sondern es wird innerhalb von 10 Minuten, wirst du eine Liste bekommen an Sportveranstaltungen, wo du hingehen sollst, und dann machst du das darüber.
Ja.
Also das geht dann, glaube ich, ganz, ganz fix, das Thema.
Ja, das ist stark. Jetzt arbeitet ihr nicht nur mit dem Sport zusammen. Mhm. Vor welchen Herausforderungen sind denn eure anderen Kunden, eure anderen gesellschaftlichen Bereiche, in denen ihr unterwegs seid? Du hast gesagt Festivals, du hast gesagt Konzerte und Eventveranstalter.
Genau.
Also es ist ja noch ein bisschen mehr als nur Sport.
Ja,
welche Herausforderungen siehst du da, die entweder beim Sport schon gelöst sind oder aber die ähnlich sind?
Mhm. Also es sind in den unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Painpoints. Wenn ich jetzt auf Thema beispielsweise Messen eingehe, Messen haben ein ganz großes Problem, Sponsoren zu akquirieren, haben aber ganz viele Aussteller. Im Sport zum Beispiel hast du ganz viele Sponsoren, die sichtbar sind, durch TV, durch Bandenplatzierung etc., hast aber wenig Ausstellungsmöglichkeiten vor Ort, also hast nur einen kleinen Aktivierungsstand, hast vielleicht eine Loge, wo du Partner einladen kannst, aber bist nicht im Personenkontakt. Festivals beispielsweise, da ist das Hauptproblem, da gibt es viel zu viele, die jetzt die letzten Jahre oder die letzten 5, 6, 7 Jahre vor Corona, 2 Jahre vor Corona entstanden sind und die jetzt alle auf dieser Ebene bleiben, okay, wir sind so bei 3.000 bis 10.000 vor Ort Besuchern, die sich aber nicht ordentlich abheben können. Mhm. Im Sport sehe ich eine deutlich stärkere Diversifizierung in Bezug auf Marken, wo die sich platzieren wollen. Mhm. Wenn du auf ein Festival gehst, zu unterscheiden, ist jetzt das Festival oder das Festival besser, super, super schwierig, weil es schon relativ ähnliche Ansätze einfach ist. Ne? Gibt es einen Campingplatz, gibt's welche Musikrichtung ist es, wie groß ist es vor Ort, etc. Im Sport hast du da halt viel, viel mehr Variation drin, wo du halt dich ganz klar positionieren kannst.
Oder Geschichte, ne? Mit erzählen.
Genau.
Ja,
und dann kannst du dich beispielsweise, gehst du in Beachvolleyball rein, ja, ne? Und dann bist du aber auch irgendwann als Marke das Gesicht vom Beachvolleyball. Ja. Du schaffst es jetzt gerade nicht, zum Beispiel in Rock reinzugehen und nur Rock-Festivals als Marke dich zu platzieren. Das gibt es jetzt gerade noch nicht.
Okay,
das sind einzelne Genres, so gesagt,
wenn du
es beanspruchst.
Ah, spannend.
Und das ist im Sport schon möglich.
Ja, spannend. Okay. Letzte Frage, so, was bleibt hängen, was nimmst du mit, gleich wenn du nach Hause fährst? Was ist so das eine Key-Learning, was du mitnimmst?
Das eine Key-Learning, was ich jetzt von hier speziell mitgenommen habe, ist, glaube ich, relativ klar, die Verbindung, die du hast, stärken, statt auf Biegen und Brechen neue Verbindungen zu schaffen.
Ah, schön. Ja. Schönes Schlusswort.
Ja,
voll. Ja, vielen Dank. Ich nehme das mal zum Anlass. Lass uns unsere Beziehung, unsere Verbindung stärken, oder?
So machen wir's.
In Zukunft. Vielen Dank, Fabian.